CoachCamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen, liebe CoachCamp Community. Heute geht es in der Podcast-Folge eigentlich um zwei Themen. Ich habe nämlich mir jemanden eingeladen, eine Kollegin, die sich gerade neu positioniert hat. Und wir sprechen so ein bisschen über den Weg, wie man zu seinem Thema kommt im Coaching und irgendwann merkt, oh, eigentlich gibt's da ein anderes Thema. Also Thema Neupositionierung oder Umpositionierung. Und dann wollen wir natürlich auch über das neue Thema sprechen, denn das ist außerordentlich spannend und da können wir auf jeden Fall was mitnehmen. Herzlich willkommen hier bei CoachCamp im Gespräch, liebe Janina Seelbach.
Hallo, liebe Annette, danke für die Einladung.
Janina, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, denn wir sind beide Emotionscoaches. Mhm. Ich lebe in Köln, du lebst in der Nähe von Köln, im Bergischen Land. Und du bist aber auch NESC-Coach. Also ich nenne das grob Coach fürs Nervensystem.
Ja.
Genau. Das heißt, du hast da auch zwei Dinge ganz toll miteinander verbunden, denn ich denke immer gerade so, boah, dieses Wissen über das Nervensystem, Vagusnerv, es ist so hochspannend. Eigentlich müssten alle Coaches das, dieses Wissen noch dazu haben auf ihre jeweilige Spezialisierung. Es ist einfach echt ein ganz, ganz tolles Feld, oder?
Ja, also es hilft definitiv sehr. Ich habe ja damit angefangen mit der Ausbildung, also mit dem NESC, und bin dann zu M-Trace gekommen, habe da natürlich schon viel gekannt, aber ich muss sehr ehrlich sagen, die beiden Sachen ergänzen sich sehr gut und ich bin im Endeffekt sehr dankbar, dass ich beide Sachen gelernt habe. Auch wenn ich es nicht immer komplett anwende, das NESC, aber das Wissen darüber ist sehr hilfreich.
Ja, ja, das glaube ich auch. So, das war ein kleiner Ausflug, liebe Zuhörende da draußen. Und nochmal zum Verständnis. M-Trace, das ist ein Emotionscoaching-Ansatz, nach dem wir beide arbeiten. So, Klammer zu für die da draußen. Janina, vor ein paar Monaten hätte ich dich noch vorgestellt, als Coach für zivile und militärische Piloten. Denn du warst 15 Jahre Pilotin selber.
Ja.
Du bist dann aus dem Job raus, hast deine Coaching-Ausbildung gemacht und hast gesagt, super toll, ich mache mich selbstständig. Ich gehe dann wirklich auch in die Richtung, wo ich mich total gut auskenne und ich werde Coach für Piloten und Pilotinnen und FlugbegleiterInnen. Ist doch eigentlich eine super Idee, oder?
Eigentlich naheliegend, ja. Es hat auch irgendwo ist es noch ein Herzensthema bei mir, weil ich einfach so lange auch in der Luftfahrt war. Ich habe aber tatsächlich, als ich den Gedanken gefasst habe, Coach zu werden, was ganz anderes im Sinn gehabt. Und ja, habe es auch immer noch in mir gespürt, dass da was anderes ist, was dann auch der Grund jetzt für unser Gespräch ist. Genau.
Genau. Das, was du beschreibst, da, du hast da immer noch einen anderen Gedanken gehabt oder ich kenne das auch, dass manchmal Coaching-Kollegen sagen oder innen, ja, es war, also ich, das ist alles so naheliegend, also man will ja dann auch ein USP haben, ein Alleinstellungsmerkmal und ich sage mal, so viele Piloten da draußen, die dann Coach werden, gibt es ja einfach nicht. Ne? Es gibt aber natürlich, weiß ich nicht, 5 Millionen Mütter, von denen dann viele Müttercoach werden wollen. Also es ist ja schon klasse, wenn man einfach so eine spitzere Positionierung rauskriegt. Aber wenn man sich dann nicht so 100% da zu Hause fühlt, macht das ja Schwierigkeiten. Wie lange hast du es durchgehalten mit deinem ganz offensichtlichen USB?
Gutes Dreivierteljahr, würde ich jetzt sagen. Ja, genau.
Okay. Wow, das geht schnell. Also ich kenne auch wirklich Kollegen und Kolleginnen, die hängen ganz, ganz lange in so einer Schleife von, ja, ich weiß, es macht Sinn, aber es fühlt sich nicht so richtig passend an. Ne? Und das Thema Positionierung ist, ich finde, es ist ein großes und ein spannendes Thema in der Coaching-Welt. Und du hast gesagt, es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis sich jetzt das andere Thema dann doch durchgesetzt hat. Ich erlebe es immer wieder, dass so in den ersten 1 bis 2 Jahren Kollegen nochmal, ich sag mal, eine Kehrtwende hinlegen. Also, dass dann die Website nochmal überarbeitet wird. Auch das hast du gemacht. Ich habe eben mal drauf
Ja.
geguckt. Sieht echt ganz anders aus. Also andere Farben, andere neue
Ja.
Texte und Bezüge. Ich glaube, es ist was ganz, ganz, ganz Normales. Und ich würde gern mit deiner Geschichte auch allen da draußen ein bisschen Mut machen oder die Angst nehmen vor einer Neupositionierung. Die tut nicht weh, die macht Arbeit, ja. In der Regel kann man aber ganz gut auch erklären, wenn da so eine Kehrtwende kommt und warum man das macht. Also, ihr Lieben da draußen, das Herzensthema muss vielleicht hier und da noch ein bisschen so zurechtgeformt werden. Aber wenn ihr mit einem Ruckeln im Innern unterwegs seid, was eure Positionierung angeht, dann unterhaltet euch gerne mal mit Janina, die weiß, es tut eigentlich gar nicht so weh.
Ganz im Gegenteil, es ist
Im
wirklich
Gegenteil.
eine Erleichterung und generell ist ja auch der Weg in die Selbstständigkeit oder dieser Schritt. Ich bin ja wirklich von komplett, ja, Vollzeit angestellt direkt in die Selbstständigkeit gegangen und es ist einfach ein Prozess und es gehört, glaube ich, wirklich dazu, sich nochmal, ja, neu zu finden oder neu zu positionieren. Ich habe jetzt auch mit mehreren geredet und dass man wirklich das Thema, was einem richtig liegt oder wofür man so richtig brennt, direkt von Anfang an da ist, das gibt's so gut wie gar nicht. Ich hatte auch am Anfang gedacht, oh, ob so eine Umpositionierung jetzt wirklich das Richtige ist. Aber gerade wenn man noch so am Anfang steht, ist es, glaube ich, sogar noch einfacher, weil man vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Und dann eine Umpositionierung zu machen, ist da schon was hilfreicher, würde ich sagen.
Also dir ist es gar nicht so schwer gefallen im letzten.
Nee, also für mich war es wirklich wie so eine Art Befreiungsschlag. Ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist da in mir. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, Content zu erstellen, Werbung zu machen, Vorgespräche geführt habe, irgendwas war da immer noch, wo ich gemerkt habe, das ist es noch nicht so richtig. Und tatsächlich hat mich eine Freundin dieses Jahr im Urlaub ja noch mal wieder drauf gebracht oder noch mal aufmerksam gemacht, was mein eigentliches Thema ist, wo sie mich sieht. Und es ist ja auch immer sehr wichtig, mal diese Außenwirkung von anderen zu hören, wie die einen wahrnehmen. Und sie hatte mir es nicht zum ersten Mal gesagt. Und ja, dann habe ich es mir wirklich mal zu Herzen genommen und bin diesen Schritt gegangen. Aber es war wirklich, da ist wie so ein Knoten geplatzt. Es kamen auf einmal so viele Ideen, was ich machen könnte, wie ich das Ganze angehen kann. Es tun sich auch gerade so viele Sachen auf, dass ich mit anderen Leuten was zusammen machen möchte oder machen kann. Diese Optionen, die jetzt entstehen, die waren vorher gar nicht da.
Spannend, sehr, sehr schön. Ja, das mit dem Knotenplatzen, das ist immer ein besonderes Gefühl. Also wenn man jetzt aber denkt, ach, wie schade, jetzt macht sie das nicht mehr, wenn jemand massive Flugangst hat, darf er trotzdem noch zu dir kommen, oder?
Natürlich, ich habe es tatsächlich auch noch auf meiner Webseite stehen. Wie du sagtest, das Farbkonzept hat sich geändert, natürlich angepasst auch an die Zielgruppe. Aber ich habe auch noch einen Reiter gelassen mit weitere Angebote und darunter befinden sich dann wirklich die Luftfahrtangebote, einmal für die Piloten und Flugbegleiter, aber auch für Menschen mit Flugangst. Also es ist trotzdem noch was, es hat mich 15 Jahre begleitet und es wird mich wahrscheinlich auch immer weiter begleiten. Aber mein absolutes Herzensthema ist einfach ein anderes und ja, aber man findet es trotzdem noch auf meiner Webseite.
Sehr schön. Ja, und diesem anderen Herzensthema wollen wir uns jetzt ein bisschen zuwenden, weil ich glaube, dass da auch das ein oder andere oder die ein oder andere gute Information, wirklich Fachinformation für Kollegen und Kolleginnen, die diesen Podcast hören, rumkommen wird. Janina, du verknüpfst deine Neupositionierung ja auch mit einem Lebensabschnitt, mit einer persönlichen Erfahrung. Und ich weiß, ich kann das ansprechen, weil du das in deinem noch brandneuen Podcast auch schon erzählt hast.
Ja.
Du willst heute mit Frauen arbeiten, aber nicht mit irgendwelchen Frauen. Was haben die Frauen, mit denen du arbeitest, erlebt? Was hast du selber erlebt?
Ja, es geht darum, dass ich eine Beziehung mit einem Mann geführt habe, der sehr stark narzisstische Züge hatte, also keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also dazu gehört es ja wirklich, das Ganze mit Hilfe einer Diagnose festzustellen. Aber ich kann rückblickend definitiv sagen, dieser Mann hatte starke narzisstische Züge und mir ist es einfach ein Herzensanliegen, Frauen zu begleiten, die sich vielleicht gerade noch in dieser Beziehung befinden, die vielleicht gar nicht wissen, ob der Partner wirklich, ich sage jetzt mal, ein Narzisst ist. Und aber auch die Frauen, die die Beziehung schon beendet haben und jetzt wirklich diese Trennung durchleben, die wir, also ich würde behaupten, noch mal eine Spur intensiver ist, weil auch generell diese ganze Beziehung, die man mit diesen Menschen führt, einfach noch mal intensiver ist, dass auch wirklich die Trennung danach noch mal, dass da eine Begleitung dabei ist.
Und wir sprechen da von dem Phänomen der toxischen Beziehung.
Genau, also es heißt nicht per se, dass wenn man eine toxische Beziehung oder wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dass der Partner auch gleichzeitig ein Narzisst ist oder narzisstische Züge hat. Aber es liegt oftmals sehr nahe, dass dem so ist, ja.
Spannend. Ich merke bei mir schon direkt auch so ein bisschen so eine Schwere, weil ich finde, es ist echt ein ernstes Thema, weil es so schwer ist, sich aus dieser Art Beziehung zu lösen. Vielleicht magst du uns ein bisschen mal erzählen, was sind so Mechanismen? Was passiert in so einer Beziehung? Warum fühlt die sich so unnormal an? Was passiert mit einem selber?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist generell einfach viel intensiver. Also oftmals wird ja gesagt, dass man sich den Narzissten selbst ins Leben gezogen hat, weil man vielleicht selber an einem Punkt gerade ist, wo man dringend Liebe braucht, dass man so einen Mangel verspürt. Das ist aber gar nicht so, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne. Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich wirklich für mich gesagt habe, ich bin absolut im Reinen mit mir, ich brauche überhaupt keinen Partner, gar nichts. Und habe das auch von außen gespiegelt bekommen, in was für einer, ja, ich sage jetzt mal, positiven Energie ich auch bin und hätte deswegen auch nie gedacht, dass ich überhaupt so einen Menschen kennenlerne, beziehungsweise auch mit dem eine Beziehung eingehe. Aber das liegt ganz einfach daran, dass Menschen mit narzisstischen Zügen, die suchen sich ja tatsächlich, ich sage jetzt, also ich rede jetzt einfach mal davon, dass der Mann der Narzisst ist und die Frau, ich sage jetzt mal nicht die, also die Betroffene ist. Es kann natürlich auch.
Wir fügen an, es kann auch umgekehrt sein, ne? Nicht,
Genau, es
dass
kann
wir
auch
des
umgekehrt sein.
Männerbashings
Nein,
verurteilt werden
auf
oder
gar keinen
beschuldigt werden.
Fall.
Das wollen wir auf gar keinen Fall. Frauen
Nein.
können genauso
Ja.
narzisstische Züge haben wie Männer.
Genau.
Okay, das haben
Nur
wir
jetzt
klargestellt. Ja, der
aus meiner
Einfachheit halber.
Perspektive, genau, ist es halt wirklich so, dass sich gerade Narzissten auch Frauen suchen, die wirklich ja mit beiden Beinen im Leben stehen, die wirklich selbstbewusst sind, unabhängig sind, selbst, also alles Mögliche, was der Narzisst tatsächlich selber nicht ist. Und die schaffen es wirklich, dich so sehr zu umgarnen, so sehr mit Liebe und Aufmerksamkeit und Komplimenten zu überschütten, dass du wirklich denkst, also das ist die erste Zeit wirklich wie in so einem Rausch, würde ich das beschreiben,
Mehr
tatsächlich.
als rosaroter Himmel.
Mehr als rosarot, alles ist eigentlich rosarot und diese, auch wenn andere dir sagen, ey, da stimmt was nicht oder ich kann es auch in seinen Augen sehen, da stimmt was nicht, das willst du alles gar nicht hören, wirklich nicht.
Okay.
Und es fängt dann irgendwann an, dass das Ganze kippt. Und das ist dann wirklich dieses Gefährliche daran, dass er hat dich mittlerweile eigentlich so weit emotional abhängig gemacht, dass du schon fast gar nicht mehr da raus kannst. Du hast wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass du ohne ihn gar nicht leben kannst. Und das ist persönlich, also war für mich wirklich so erschreckend auch zu sehen, weil ich wirklich ein Mensch bin oder so höre ich es auch immer wieder, dass ich wirklich einfach viel alleine schaffe oder auch wirklich unabhängig bin. Und deswegen hat es mich tatsächlich auch schockiert. Und ich habe es in dem Moment auch überhaupt nicht wahrgenommen, dass es so ist. Das ist mir wirklich alles erst im Nachhinein klar geworden. Und deswegen möchte ich auch gerne aufmerksam darauf machen, was in diesen Beziehungen alles für Dynamiken herrschen, dass Frauen sich dessen einfach oder dann auch die Männer, je nachdem, schon früh darüber bewusst werden und diese Beziehung vielleicht noch an einem Punkt beenden können, wo es nicht ganz so weh tut.
Jetzt hast du eben gesagt, der Narzisst oder der Mensch mit narzisstischen Zügen sucht sich Partner, Partnerin, die all das hat, was dieser Narzisst, die Narzisstin selber nicht hat. Also selbstbewusste Leute, Leute, die was ausstrahlen, die was stemmen können, die unabhängig auftreten und erscheinen, eigene Meinung haben und. Wir haben bestimmt alle solche Menschen vor Augen. Was hat denn der Narzisst, wenn er das nicht hat? Was herrscht in so einer Persönlichkeit vor?
Im Grunde genommen ist er eigentlich ein, ich würde sagen, sehr verletztes inneres Kind, was da in ihm ja, wohnt, weil generell entwickelt sich diese Persönlichkeitsstörung oder auch diese narzisstischen Züge wirklich schon früh in der Kindheit. Das kommt dadurch, dass er von den Eltern nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, abgewertet wurde. Und das führt dann einfach dazu, dass er sich wie so eine Art Bewältigungsstrategie zurechtlegt, dieses kleine Kind. Aber das Kind, das wächst nicht mit. Also er sucht sich dann wirklich die Menschen, die das haben, was er gerne hätte. Er wertet sich tatsächlich auch mit dem Partner dann für eine gewisse Zeit auf, aber auch nur so lange, wie er die Aufmerksamkeit vom Partner bekommt. Denn sobald er merkt, dass das gar nicht mehr der Fall ist und diese Aufmerksamkeit von außen, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, das ist halt für ihn wirklich wie die Luft zum Atmen. Er braucht das. Und wenn er das nicht bekommt, dann muss er sich wieder jemand Neuen suchen, der ihm das gibt.
Du hast, also wo du gerade sagtest, die schmücken sich manchmal auch mit dem Partner, der Partnerin. Du hast in deinem Podcast auch erzählt, dass du vorgestellt wurdest als, hallo, das ist Janina, das ist meine Freundin, die ist Pilotin.
Genau.
Also du wurdest über diese, das ist ja schon noch ein besonderer Beruf,
Ja.
wurdest du quasi in die Gesellschaft eingeführt, sage ich jetzt.
Ja. Genau. Also das ist mir ja zu Anfang gar nicht so aufgefallen, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass mir das auch schon fast unangenehm ist, weil ich auch nicht nur auf meinen Beruf oder meinen damaligen Beruf reduziert werden wollte. Und das war dann so ein bisschen, wo es dann auch anfing, dass ich gemerkt habe, so, okay, irgendwie läuft es anders, als wie ich es sonst kenne.
Dann bekam rosarot langsam Streifen.
Ja, es wurde blasser.
Es wurde blasser. Was macht so eine Beziehung mit dem Selbstwert des Partners, der Partnerin?
Der wird rapide in den Keller sinken. Also du kannst noch so selbstbewusst sein, zu Anfang der Beziehung. Du wirst sukzessive wirklich abgewertet. Es werden quasi deine Gedanken und deine Worte irgendwie verdreht, dass du anfängst, selbst an dir zu zweifeln. Es werden sogar deine Stärken teilweise gegen dich verwendet. Also es führt wirklich dazu, also und bei mir war es definitiv so, ich war wirklich wie so ein Häufchen Elend am Ende. Ich hatte wirklich fast gedacht, es wäre eine Depression, war es dann nicht. Ich bin aber trotzdem auch in psychotherapeutische Behandlung gegangen und habe eine Anpassungsstörung diagnostiziert bekommen, die halt wirklich gerade bei so psychosozialen Ereignissen wie einer Trennung, wie einem Tod von einem Partner diagnostiziert wird. Aber es fühlte sich wirklich so an, als wäre ich, ja, nicht mehr ich selbst. Und das habe ich tatsächlich auch von Familie und Freunden gesagt bekommen. Und das war dann wirklich so der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, okay, also hier muss ein Schlussstrich gezogen werden. Darunter leide ich und so kann es dann auch nicht weitergehen.
Das heißt, in dir war das Fünkchen noch da, das dir die Kraft gegeben hat, zu sagen, ich breche da aus.
Das und wirklich auch, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich auch in sein Handy geguckt habe, weil da die ganze Zeit dieses Gefühl in mir drin war, dass er mich belügt. Ich habe auch wirklich gesehen, dass so die Wesenszüge sich verändert haben, als er gelogen hat. Da hatte ich das ganze Mimikresonanzwissen tatsächlich noch nicht. Ich glaube, das wäre mir dann noch viel eher aufgefallen, dass ich das erkennen kann. Aber es war dann wirklich so, dass innerlich schon was, wie jetzt auch das Gefühl bei der Umpositionierung, da war was in mir, da stimmt was nicht. Und dann, ja, habe ich mir das Handy genommen und habe dann auch den Beweis gefunden, die Bilder von ihm und der anderen Frau. Und das war dann auch wirklich der Punkt. Also das war für mich wirklich dieser Beweis, den ich, glaube ich, noch gebraucht habe. Sonst hätte ich immer noch weiter gesagt, okay, er ändert sich, da wird sich noch was ändern. Aber ja, das einfach, dieser Beweis und auch dieses Gefühl in mir drin und auch dieser Funken, der noch drin war, der hat mir dann doch geholfen, ja.
Dankeschön erstmal dafür, dass du so offen bist und uns das hier nochmal erzählst und für euch da draußen, wenn ihr das aus Janinas Mund so ein bisschen intensiver hören wollt, wir verlinken in den Shownotes ihren Podcast und da erzählt sie so ein bisschen genauer noch einfach drüber, was sie erlebt hat. Jetzt denken wir mal an eine Coaching-Situation. Ich stell es mir gerade echt auch krass vor, so einen Menschen im Coaching zu haben. Ich schließe das jetzt mal nicht aus, dass so jemand auch durchaus mal in die Situation kommt, ein Coaching zu nutzen. Jetzt, das müsstet ihr jetzt sehen. Es ging ein ganz breites Grinsen über Janinas Gesicht. Sag mal, gibt's Marker? Gibt's Dinge, an denen ich erkennen könnte, ich habe da einen Mensch mit einer ordentlichen Portion narzisstischer Prägung vor mir sitzen?
Ja, aber erstmal vorweg, der Narzisst selber wird nicht in eine Therapie oder auch in ein Coaching kommen und sagen, ich bin ein Narzisst oder ich glaube, ich bin ein
Ja, das,
Narzisst.
da will ich auch
Das
nicht mit rechnen.
Na, genau, es wird halt oftmals durch andere Diagnosen dann als Komorbidität festgestellt. Aber man kann es definitiv daran erkennen, dass er seine eigenen Gefühle gar nicht wahrnehmen oder spüren kann, geschweige denn auch selbst regulieren kann, dass er anderen die Schuld zuschreibt, dass er also immer sagt, ja, die anderen haben ihm das angetan. Und auch, dass er sich selbst einfach für was Besseres hält. Das ist, glaube ich, das, woran man es am ehesten sehen kann. Kritikfähig ist er leider auch nicht. Das habe ich auch das ein oder andere Mal erlebt. Also sobald man anfängt, auch mal, also narzisstische Personen sticheln halt gerne, werten einen ab. Wenn man das aber selber dann auch mal probiert, kann man schnell sehen, okay, damit kommt er überhaupt nicht zurecht. Also das sind alles so kleine Marker, wo man es definitiv dran erkennen kann, ja.
Okay. Würdest du sagen, doch, mit denen kann man durchaus arbeiten im Coaching? Oder würdest du sagen, hey Leute, wenn ihr es merkt oder den Verdacht habt, überlegt es euch gut und gebt vielleicht lieber an therapeutische Kollegen ab?
Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er damit arbeiten kann. Natürlich auch, ja, wie feinfühlig man überhaupt daran gehen muss. Und es ist natürlich immer, glaube ich, für sich selber das Beste zu entscheiden, wenn man merkt, okay, ich kann mit diesem Menschen nicht zusammenarbeiten, dass man dann auch für sich selbst diese Grenze zieht. Ich meine, das machen wir ja auch im Coaching, wenn wir merken, es passt nicht,
Ja.
dass wir nicht mit dem oder der zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass das hier nochmal um einiges wichtiger ist, dass man für sich selbst auch diese Grenze wahrt, sich da auch vielleicht nicht angreifbar und verletzlich macht. Genau.
Und jetzt stellen wir uns mal vor uns sitzt ein Mensch und erzählt von der eigenen Beziehung. Und bei uns gehen plötzlich alle Alarmglocken an. Ist es dann so die Frage, wie sage ich es meinem Kinde? Oder würdest du sagen, nee, das steht uns als Coaches nicht zu? Also, es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil kein Auftrag, kein Coaching ohne Auftrag, ne? Also, wenn das so völlig jenseits des Themas ist, gehen wir drauf ein, bearbeiten wir vielleicht diese Beziehung dann? Also, wenn jemand mit Themen der Unsicherheit kommt, ja, vielleicht wirklich auch mit einem Partnerschaftsthema, dass die Menschen kommen ja mit sowas auch ins Coaching, weil nicht jeder, der ein Problem in der Partnerschaft hat, muss gleich irgendwie eine Paartherapie, Gruppentherapie, Einzeltherapie, sonst was irgendwie machen. Wie würdest du damit umgehen?
Wie du schon sagtest, der Coachee kommt ja mit einem gewissen Anliegen und es ist ja in dem Sinne auch nicht meine Aufgabe, ihm oder ihr zu sagen, was sie am besten machen sollte oder mit welchem Thema wir arbeiten. Also ich persönlich würde da so rangehen, dass ich mir erstmal alles beschreiben lasse und dann auch nachfrage, welches Thema für sie jetzt gerade ja den höchsten Stellenwert hat. Man kann natürlich über gewisse Intervention oder das habe ich selbst schon erlebt, im Vorgespräch, wenn mir was geschildert wird, was das eigentliche Problem ist oder wo Klienten denken, dass es ihr Problem ist, steckt ja auch oftmals was ganz anderes dahinter, dass ich dann einfach mit gezielten Fragen einfach mal nachhöre, zum Beispiel, woher kennst du das Problem oder diese Thematik schon und dass das Ganze dann vielleicht auch andere Züge annimmt oder dass wir da einfach ja in gewisser Weise, dass ich schon dahin lenke, was mein Gefühl ist, was es sein könnte. Aber im Grunde genommen finde ich es immer am wichtigsten, dass der Klient vorgibt, mit welchem Thema wir arbeiten.
Schön, dass du es sagst. Ich glaube so, also es wäre auch mein Vorgehen. Und du hast ja was Richtiges gesagt, so zum Coaching-Prozess an sich. Es ist ja eh unser Job, am Anfang gut abzuklopfen. Womit kommt Klient, Klientin? Was wird formuliert? Was kommt davon bei uns an? Ja. Und da, auch da ist ja so ein Bauchgefühl. Ich kenne es von mir selber, vielleicht kennst du es auch. Man hat manchmal so ein Gefühl, das ist doch nicht das Thema hier. Worum geht es eigentlich wirklich? Und da wirklich mit guten Coaching-Fragen dann den Kern rauszufiltern. Und wir kriegen das ja mit, die Klienten, Klientinnen sagen ja dann auch, ja, ach, war mir jetzt selber gar nicht so klar, aber eigentlich, ne? Genau. Sind wir vielleicht genau da. Ja, sehr spannend. Jetzt, wie fühlst du dich jetzt mit deiner neuen Positionierung? Es ist ja alles wirklich noch ganz frisch, Beziehungscoach für Frauen, die in einer toxischen Beziehung sind oder so eine Trennung erlebt haben.
Tatsächlich sehr gut. Es sind jetzt knapp 4 Wochen her, dass ich angefangen habe, meinen Content umzustellen und ich merke einfach, dass ich authentischer kommunizieren kann, dass ich wirklich auch, indem ich meine eigene Geschichte teile, damit natürlich auch anderen Frauen Mut machen kann. Mir selber hat es auch sehr geholfen, überhaupt erstmal zu verstehen, was da überhaupt vorgegangen ist in dieser Beziehung, um das Ganze nachwirkend auch verarbeiten zu können. Aber auch die Geschichten von anderen betroffenen Frauen, das war wirklich, ja, weil in dem Moment denkst du ja, ich bin bestimmt die Einzige, der sowas passiert. Aber das ist ja nicht so. Und das ist wirklich extrem heilsam. Und deswegen möchte ich einfach, ja, das auch weiterhin nach draußen tragen. Und es fühlt sich einfach extrem gut an. Ja.
Ja, sehr schön. Es gibt an deiner Geschichte noch eine sehr, sehr schöne Komponente. Wir sagen ja häufig auch, ja, mein Gott, mit was für über mich selber gehe ich denn raus? Und viele machen da die Unterscheidung zwischen privat und persönlich. Ja, und deine Geschichte zeigt so schön, wie fließend das aber auch sein kann. Manch einer würde sagen, nee, das ist viel zu persönlich. Viel zu privat. Das ist ja auch die Frage, wer legt den Schwerpunkt wohin?
Genau.
Ich darf total persönlich sein. Und wenn es hilft, dass ich eine persönliche Geschichte erzähle und im Erzählen noch den privaten, den für mich definiert privaten Rahmen einhalte, dann kann das ja total wertvoll sein. Also wir werden glaubhaft, wenn wir eigene Geschichten erzählen.
Genau, und also ich teile natürlich viel Privates, aber natürlich auch nur so weit, dass ich natürlich auch meinen Ex-Partner dahingehend nicht irgendwie an den Pranger stelle oder sowas. Also das hatte ich auch schon in einer Podcast-Folge gesagt, dass ich natürlich nur so weit was sagen kann, dass es nicht auf die Person zurückzuführen ist. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Da ist die Grenze natürlich, ist was schwierig. Man möchte natürlich so viel wie möglich auch teilen, weil ich einfach auch weiß aus privaten Gesprächen mit anderen betroffenen Frauen, wie viel Ähnlichkeit da in diesen Beziehungen ist. Und das ist, also ich kann es bis heute nicht glauben, wirklich die unterschiedlichsten Menschen erleben wirklich komplett das Gleiche. Aber trotzdem kann man nicht alles davon preisgeben. Und das ist wirklich so die Grenze, wo ich gucken muss, okay, inwieweit kann ich was preisgeben? Aber ich kann doch sehr viel sagen, einfach auch, um ja Mut zu machen, um Hoffnung zu geben und natürlich auch auf gewisse Weise ein bisschen bei der Heilung zu unterstützen, ja.
Ja, super. Irgendwann bist du so weit, dass du mal so ein Merkmalkatalog aufmachen kannst, weil du so mit so vielen betroffenen Frauen schon gesprochen hast, dass man das eh alles nicht mehr zuordnen kann. Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, dass es so eine große, große, große Ähnlichkeit gibt, mit den Erf unter den Erfahrungen, die viele verschiedene Frauen mit diesem Phänomen machen.
Ja,
Das
also für mich immer wieder auch erschreckend zu sehen tatsächlich. Also dass es wirklich so, ja, wie so eine Schablone ist oder wirklich so ein, wie so ein Ablauf, der immer wieder gleich vonstatten geht. Also hätte ich vorher nie gedacht, aber je mehr man sich auch mit dem Thema beschäftigt, desto mehr findet man auch dazu, wie so ein Ablauf ist von einer Beziehung, welche Phasen es da gibt. Ja.
sehr, sehr spannend. Janina, das ist ja auch ein Weiterbildungspodcast hier. Deshalb habe ich jetzt zum Ende unserer Folge noch zwei Weiterbildungsfragen an
Oh
dich.
je.
Die erste ist, welche Weiterbildung war die letzte, die du gemacht hast? Oder machst du
Tatsächlich.
gerade eine oder?
Tatsächlich die, wo wir beide uns endlich mal persönlich getroffen haben, und zwar M-Trace Level 2, die ja, die
Genau.
Anteilsarbeit oder die Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Und als nächstes steht noch an die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie, weil ich noch den Heilpraktiker für Psychotherapie mache und möchte da ganz gerne noch ein Therapieverfahren lernen, und das ist als nächstes dran. Genau.
Wow, das ist ja toll. Also Heilpraktiker für Psychotherapie ist auch noch am Start.
Ja, läuft nebenher und wird hoffentlich dann Ende nächsten Jahres alles fertig sein.
Super, total gut. So, und Bücher bilden auch. Was liest du gerade? Du darfst uns gerne erzählen, was auf deinem Nachttisch liegt, wenn du das möchtest, und oder auch was auf deinem Schreibtisch liegt. Also was an
Ja, hier
Fachlektüre
liegen.
du.
Also Fachlektüre habe ich tatsächlich was hier, was ich auch wirklich empfehlen kann. Also ich will da, oder das ist keine bezahlte Werbung. Ich finde es einfach super interessant. Ich habe es mir geholt und habe es innerhalb von 2 Tagen ausgelesen. Das Buch heißt Verkappte Narzissten
Ah, das
von
hast du
Dr.
auch
Britta
gepostet.
Papay, wo du mir
Ja.
auch den
Ja.
Podcast zugeschickt hattest. Und ich habe es mir geholt und ich habe es gelesen und ich finde es super interessant. Jeder, der sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, sollte sich dieses Buch holen, weil sie selber auch über sich sagt, dass sie eine Narzisstin ist, was ich auch sehr interessant fand. Und genau, das habe ich allerdings schon ausgelesen. Im Moment lese ich das Buch Windstärke 17 von
Ach.
Caroline Wahl. Genau.
Karolinewahl, ja,
Ja.
wundervoll. Dankeschön. Das Buch Verkappte Narzissten werden wir auf jeden Fall auch verlinken als ganz persönlichen Buchtipp von dir. Du, ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass alle CoachcamperInnen da draußen dich vielleicht bei unserem Jubiläumscamp Anfang nächsten Jahres persönlich kennenlernen können. Dann kann man dich beim Kaffee oder in der Mittagspause oder zwischendurch einfach mal anquatschen. Und noch ein bisschen mehr über dieses wirklich, wirklich spannende Thema erfahren.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, und ich werde auf jeden Fall kommendes Jahr dann beim Coachcamp dabei sein.
Ach, das wäre toll. Dann freuen wir uns alle, ich und Anne und alle, die da sind. Liebe Janina, ich wünsche dir heute noch einen ganz wunderbaren Tag.
Danke, den wünsche ich dir auch, liebe Annette.
Mach's gut,
Tschüss.
tschüss.
Coachcamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration.